Jump preparation complete. My board is green. Ready to jump, sir.
Stand by to launch Blue Squadron.
This is the Admiral. All hands, brace for turbulence.
Their ship's just closed on the Battlestar target. There's no Galactica, no Pegasus. Drones. Decoys.
The whole thing's a trick.
Where's Galactica?
Herzlich willkommen an Bord der Bardos Kino Galactica. Mein Name ist Patrick.
Mein Name ist Britt-Marie.
Ja, wie war es diese Woche? So auf New Caprica.
Es war eine schöne Zeit, bisschen kurz. Ja. Ja, ich fand's gut diese Woche. Mir hat es sehr gut gefallen. Mhm. Und wir hatten ja letzte Woche schon gesagt, dass der zweite Teil für einen Emmy nominiert war. Und
ja.
Zu Recht.
Okay, cool. Aber
doch, oder?
Ja, natürlich.
Und ich finde zu Recht. Also ich war sehr, sehr gut unterhalten. Und ich habe ja letzte Woche auch schon gesagt, dass ich hoffe, dass alle quasi Erzählfäden, die jetzt im ersten Teil gelegt worden sind, sich also jetzt im zweiten Teil danach auszahlen. Und ich hatte das Gefühl, das war so.
Mhm. Die Folge Exodus Teil 2, Exodus Part 2 im Original, kein großer Stretch, sich das zu merken, war nominiert hier für einen Emmy Award für Outstanding Directing for Drama Series und Sound Editing. Hat allerdings beide Emmys nicht gewonnen, hat aber einen Emmy gewonnen für visuelle Effekte. Ja.
Ah, okay.
Also ich kann mich auch sehr, sehr daran erinnern, das ist schwierig zu replizieren jetzt in diesem Jahr 2026, in dem wir uns befinden. Aber damals, als ich das zum ersten Mal sah, so ein Jahr nach Erstausstrahlung, da hatte ich mir eben die DVD, glaube ich, noch damals aus den USA importiert, habe ich mir das schon angeguckt und dachte, geil, geil, ich habe sowas Geiles in jeder Fernsehserie gesehen. Also solche Effekte, das ist ja schon ein Kinoniveau.
Ich muss dir auch sagen, als dann, also kurz jetzt, ich meine, wir greifen voraus, aber jeder hat ja die Folge gesehen, kurz bevor die Pegasus dann da reingerammt ist quasi in das andere Schiff und man halt einfach sah, wie diese ganzen Explosionen hochgingen, weil ja die kleinen Schiffe quasi, die Pegasus und die anderen Schiffe alle bombardiert hat die ganze Zeit. Ich habe das gesehen, ich dachte, wow, das sieht aber noch richtig gut aus für heute. Also ich fand das, manchmal gibt es ja Spezialeffekte, wo ich dann hier sitze und sage, man sieht schon deutlich 2006, aber das fand ich, sah richtig cool aus, immer noch.
Ja, das war einer der Momente, den ich auch bei diesem Wiedersehen echt, ich hatte Gänsehaut. Ich weiß nicht, was
das
für mich als Person aussah.
Ja, das verstehe ich total.
Aber das sind so, also sagen wir mal so, in dieser Folge befinden sich so 2, 3 Go-To-Momente für mich auch, zu denen ich auch gerne mal so via YouTube zurückkehre und sage, okay, das würde ich einfach gerne, diese 3 Minuten würde ich einfach gerne noch mal gucken. Und das sind schon coole Sachen dabei. Also tatsächlich, vor allem, wenn ab diese lange Kamerafahrt da wegzieht von der Galactica und dann damals eine kleine Rede gehalten hat mit so, es war eine Ehre, mit ihnen zu dienen. Und dann kommt eben da die Pegasus ins Bild, da wird jedes Mal so, ist das gut.
Verstehe ich total,
man weiß ja, was kommt. Es ist ein Klischee natürlich, man hat es in anderen Serienfilmen gesehen, aber es ist dennoch, also obwohl man es ahnt, ja.
Ja, also Entschuldigung, aber ich meine, ganz ehrlich, keiner, also ich würde jetzt sagen, also ich würde ja, ich denke ja immer, alle sind wie ich, deswegen vielleicht bin ich ja auch total alleine, aber auch ich habe so meine Lieblingsfilme, wenn ich schlecht gelaunt bin, wo ich sage, wir spulen jetzt einfach von Lieblingsszene zu Lieblingsszene, ich lasse dann zwischendurch einfach mal so 10 Minuten aus und springe gleich zur nächsten Szene, die ich besonders mag. Ja, gibt's auch manchmal. Also ich meine natürlich nicht so häufig, aber wenn man dann mal irgendwie, keine Ahnung, schlechte Laune hat und einen von diesen Filmen oder Serien sieht, die man sowieso liebt, dann mache ich das öfter mal, dass ich dann einfach nur von Szene zu Szene springe, die ich gut mag und den Rest zwischendrin, nicht.
Klicker, Klicker, ich muss mir gerade noch, das ist mein Kulli, ich muss mir noch was notieren, nämlich eine Frage, die ich dir am Ende dieser Folge noch stellen muss.
Ja.
Wir sprechen über Exodus Teil 2, versendet am 20. Oktober 2006 auf Sci-Fi. Regie Felix Alcala, den haben wir letztes Mal kurz thematisiert, allerdings nicht auch nicht viel über sein Schaffen gesagt, liegt daran, dass er maßgeblich Fernsehen gemacht hat, viele in den 90er und Nuller Jahren, viel Emergency Room, Third Watch, Criminal Minds, Good Wife, also durchaus Qualitätsserien hier inszeniert und eben auch dieses eine Mal, beziehungsweise im Doppelpack Battlestar Galactica, aber eben nicht wieder. Und Ron Moore hat mit ihm zusammengearbeitet an einem Piloten, der niemals in Produktion ging. Und der erzählt ein bisschen im Podcast-Kommentar von auch zum ersten Teil. Er sagt, ja, ich habe meinen alten Buddy Felix Alcala angerufen und wusste nicht, wie er darauf reagiert, weil das letzte Mal, dass wir uns gesprochen haben, das war in den frühen Nullerjahren. Und da hatten sie gerade konzipiert, einen Piloten zu einer TV-Serie nach den Drachenreitern von
Pern,
ja, genau, sollte in Serie gehen und es kam eben nie über diesen Konzeptionsstatus raus, aber er meinte Ron Moore, also Felix Alcala war wohl damals von Ron Moore, der Showrunner werden sollte, für das WB gebucht und dann kam es eben nicht dazu, der meinte, sorry, Alter, klappt nicht und dann haben sich ein paar Jahre nicht getroffen oder gesprochen und jetzt wieder und, aber danach auch nicht mehr, also das ist sein einziges Doppelpack an Folgen, was er für Battlestar gemacht hat, nach einem Drehbuch von David Weddle und Bradley Thompson wiederum.
Aber auch irgendwie cool, dass man dann halt, wenn man so eine Serie halt auch hat, einfach mal so querbeet sich versucht, Leute an Bord zu holen, die man mag, mit denen man gut zusammengearbeitet hat, wo man weiß, die sind auch gut und dann tauchen die halt für ein, zwei Folgen auf und dann halt auch nicht mehr. Aber ich finde es cool, wenn man es zumindest probiert.
Ja, finde ich auch.
Und ganz ehrlich, Dragon Riders of Pern, ich bin ja ehrlich gesagt jetzt, nachdem ich das weiß, ein bisschen traurig, dass es nichts wurde.
Ich
warte immer noch auf die eine große epische Serie, die das mal verfilmt oder adaptiert, aber bisher war da noch nichts. Also zumindest nichts, was gut war.
Ich meine auch zwischen den Zeilen gehört zu haben von Ron Moore, dass er schon ziemlich verbittert war, weil der Stoff war ihm wohl relativ nah und er spottet dann auch darüber, dass eben WB, also dieser Kabelsender, dann auch ein paar Jahre später insolvent ging und dicht macht und er meinte, naja, immerhin sind sie irgendwie vor uns, haben sie vor uns Schiffbruch erlitten, so quasi, das war die gerechte Strafe dafür, dass mein Pilot nicht in Serie ging.
Ja. Aber Ronald D. Moore könnte ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen für den Stoff, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ja, ja, klar.
Ja, cool.
Hat ja auch mittlerweile so Fantasy-Credentials mit Outlander, richtig. So, auf zur Handlung. Es passiert eine ganze Menge. Da war die Wasser-App, finde ich sehr gut.
Ich dachte, ich hätte die Wasser-App gemutet, aber ich habe sie nach der Kirche
dann
wieder
angestellt. Das bleibt alles drin. Das hier, das trägt zur Authentizität des gesprochenen.
Vielleicht erinnert es die unsere Zuhörer, dass sie auch schnell was trinken sollen.
Ich hab so eine Wasserflasche, da stehen so Motivationssprüche drauf und ich habe immer noch so ein bisschen so dieses Fremdscham-Erlebnis jedes Mal, wenn ich da hingreife und aus dieser Flasche trinke, weil ich mir denke, ich brauche es eigentlich nicht, behandle mich nicht wie ein kleines Kind. Da steht nämlich drauf, die ist einen halben Liter groß und irgendwie bei der 500-Milliliter-Marke steht dann irgendwie so ein guter Anfang und bei 400 jetzt weiter so und bei 300 so schon die Hälfte geschafft und ich denke mir, oh Mann. Ich versuche es zu ignorieren, aber ich gucke doch immer wieder drauf. Ja,
okay. Ich sehe das irgendwann nicht mehr. Das ist bei mir immer so. Auch diese Wasser-App, also ich sag mal, am Anfang war die noch echt super. Mittlerweile höre ich sie und ignoriere sie einfach.
So, das war ja hochinteressant.
So.
Zur Handlung. Und zwar gehen wir mal ein bisschen chronologisch vor. Es fällt hier schwer, glaube ich, drei so separate Handlungsstränge oder zwei auch nur zu extrahieren und zu sagen, die funktionieren einigermaßen autark vom Rest, weil die spielen eben alle hier ineinander. Oder fast alle. Und wir gehen deswegen diesmal so ein bisschen chronologisch vor und hangeln uns so, sag ich mal, durch die ersten zwei Akte bis zum zweiten Werbebreak, genau, nach dem Vorspann und dann eben weiter Akt für Akt. Und zwar beginnt die Folge Exodus Teil 2. Da Alan die Todesstrafe für Hochverrat droht, entscheidet Saul, das Leben seiner Frau selbst zu beenden. In Caprica City sät der Widerstand derweil Chaos durch Explosionen und Feuergefechte, bis die Galaktika in den Orbit des Planeten stürzt und kurz vor dem Aufprall mit Überlichtgeschwindigkeit flieht. Inmitten des Chaos fliehen die Menschen auf die zivilen Schiffe, die sich bereit zum Abheben machen. Die Zylonen gestehen sich ihre Niederlage ein und wollen die menschliche Siedlung zerstören. Also Caprica City zerstören, genau. Gator befiehlt Balter unter Waffengewalt, dies zu verhindern. Mal Daumen, möchte ich mal sagen, das ist so der Mittelpunkt, die Hälfte der Episode. Bis dahin erstmal. Vielleicht beginnen wir da einfach halt halber mit dem, was so uns als erstes trifft, so als großer emotionaler Moment, nämlich der Tod von Alan Tye. Wie war deine Reaktion darauf?
Also, es war eine dankbare Todesszene für die Schauspielerin. Also, und ich fand sie auch wirklich gut. Also, ich habe emotional tatsächlich mitgelitten, obwohl ich Ellenthal nicht mag.
Ja.
Aber tatsächlich war das da ein Punkt, wo ich dachte, und mir tat natürlich Saul leid, weil der liebt die einfach. Also, das ist ja, diese Beziehung ist ja, ich will nicht sagen toxisch, aber sie hat auf jeden Fall toxische Elemente. Und trotzdem über die Jahrzehnte hinweg, das ist ja jetzt, die sind ja schon lange verheiratet, sind die ja durch dick und dünn gegangen. Die haben zusammen getrunken, die haben zusammen gekämpft, die haben zusammen gestritten und die haben aber trotzdem irgendwie immer zusammengehalten. Also die konnten nicht mit und nicht ohne einander. Und das war jetzt halt auch ein Ende, das sozusagen passend war für diese Beziehung. Mhm. Plus, ich fand ja, dass also Saul, also beziehungsweise der Schauspieler, der Saul spielt, hat das auch wieder, ja. Also beide haben das super gespielt, aber Saul war natürlich der, der emotional ein bisschen mehr Impact hatte, weil der natürlich dann übrig blieb. Plus, er hat ja auch seine Frau quasi vergiftet, wobei man dazu sagen muss, sie hat ihm ja quasi diese Entscheidung abgenommen, weil sie wusste ja, dass da Gift im Becher ist und hat es von sich aus in Anführungszeichen getrunken. Das heißt, er hat sie ihn sozusagen von seiner Schuld entbunden in diesem Moment.
Tja.
Aber trotzdem.
Wusste sie das?
Ja, bin ich mir sicher. Okay. Da bin ich mir sicher, dass die das wusste. Und sie hat ja auch dann so ganz, also das war ja auch, die Kamera hat ja dann auch volle Kanne so auf diesen Becher drauf gehalten und so. Ich bin mir sicher, dass sie da wusste, dass, also vielleicht wusste sie nicht, dass da, doch, ich glaube schon, dass da Gift drin war. Doch, doch. Und die Szene, die sie vorher halt hatten, das war ja dann echt so eine Art, das erinnerte mich so ein bisschen an, wenn du beichten gehst oder so.
Ja.
Sie hat ihm ja gebeichtet, dass sie mit Calville geschlafen hat,
ja,
um ihn rauszubekommen aus dem Gefängnis.
Ja.
Und selbst wenn er das eventuell geahnt haben könnte, aber jetzt hat er die Bestätigung dafür gehabt. Und ich habe mich halt gefragt, wow, ich an ihrer Stelle hätte ihm das nicht gesagt.
Mhm.
Aber da das natürlich sozusagen kurz vor dem Tod war, nehme ich an, hat sie gesagt, sie will jetzt nochmal alles von der Seele reden, was irgendwie in irgendeiner Form wichtig war, weil es ihr darum ging, glaube ich, es ging ihr nicht darum, ihn irgendwie emotional zu zerstören oder irgendwie sich selber zu entlasten, sondern ihr ging es darum, ihm zu beweisen, dass sie für ihn wirklich alles machen würde und dass jetzt die Konsequenz aus ihrem Handeln, nämlich ihr Tod, und ich denke, das war ja schon klar, dass die Konsequenz sein wird,
ja,
dass sie es immer wieder machen würde, eben weil sie ihn so sehr liebt. Und für ihn, so. Und dann hat sie ihn auch noch entbunden von der Bestrafung insofern, als dass sie dann selbst das Gift freiwillig genommen hat.
Ja.
Also wenn das nicht Liebe ist, dann weiß ich auch nicht.
Ja, sehr schön. Also wenn du es so beschreibst, dann packst du mich gleich ein bisschen mehr. Mich hat es nämlich emotional, ich möchte nicht sagen kalt gelassen, aber ich glaube weniger berührt als von den Showrunnern, also von den Autoren Thompson,
ja, ja,
Rowettle und Ron Moore beabsichtigt. Liegt aber eben maßgeblich daran, dass jetzt ich Ellenthal nicht für eine besonders spannende, ja, Figur hielt. Wobei ich muss jetzt sagen, bei dem Wiedersehen mit dir, dem gemeinsamen im letzten halben Jahr und der Tatsache, dass wir eben diese Folgen relativ dicht an dicht gucken und eben jetzt keine 6-12 Monate dazwischen liegen, bis eben die nächste DVD-Box bei mir eintrudelt. Ich war schon ein bisschen mehr investiert in Ellen und vor allem so ihr politisches Intrigentum, wie nennt man
Intrigenspiel,
genau,
das war, ja, genau,
das war das Wort, Manipulation oder Intrigenspiel, nehmt was ihr wollt, als jetzt beim letzten Mal, weil das hatte ich zum Teil vergessen, kann ich mich daran erinnern, als ich die Serie zum ersten Mal sah, so zu Beginn von Staffel 3, hatte ich komplett, glaube ich, ausgeblendet, was sie da für ein Getuschel hatte mit Tom Zarek irgendwann in Staffel 1. Ja. Und jetzt dachte ich, hey, Moment mal, war nicht irgendwie erst vor 20 Folgen das so, dass sie sagte so, ich kann dir helfen, wenn du mir hilfst, ja, okay, und ich dachte, da kommt doch, also da gab es ja wohl anscheinend so Handlungsstränge oder Ideen auch für ihre Figur und für ihre Story, die man nicht weiter verfolgt hat. Ich finde es aber ehrlich gesagt auch okay. Ich denke, sie ist auserzählt und sie haben auch der Figur, der Schauspielerin Kate Vernon mit der Szene Gefallen getan und auch damit, dass sie eben sehr, sehr stark haben präsent sein lassen in den ersten drei Folgen. Also sie hatte auf jeden Fall noch mal eine Möglichkeit zu glänzen und ja, aber gut, sie ist eben auch, sie ist, es ist, sagen wir so, ist dramatischer als der Abgang von Billy, aber nicht viel.
Sie hat natürlich, sie war ja auch nur in Anführungszeichen Gueststar, also sie war ja auch nicht eigentlich fest im Cast.
Ja,
also, sie ist ja nur ab und zu mal aufgetaucht, deswegen fand ich, hat sie dann jetzt eigentlich ein sehr versöhnliches Ende bekommen. Tatsächlich war ich sehr überrascht davon, dass mich das emotional dann doch so gepackt hat, weil ich, wie gesagt, beide Figuren eigentlich nicht sehr sympathisch finde, weder Saul noch Ellen, aber in diesem Fall irgendwie, also einfach so diese ganze Situation und eben dann auch dieses Aufopfern von ihr, zumindest habe ich das so gelesen, das hat mich irgendwie dann doch angegangen. Plus, was ich auch sehr spannend fand, als sie dann da eben so lag, da kam mir so der Gedanke, und das ist auch was, finde ich, was sich durch diese Folge zieht und auch am Ende ganz besonders nochmal deutlich wird, da kam mir so der Gedanke, man sagt ja, dass man herausfindet, wessen Geisteskind ein Mensch ist, wenn er in schwierige Situationen gerät, also in Situationen, die nicht einfach sind, wo man sich entscheiden muss, wo man sich fragt, auf welcher Seite man steht. Und das ist ja ganz eindeutig so eine Situation eben jetzt da mit den Zylonen und alles, wo man sich halt fragt, okay, auf welcher Seite stehe ich? Also und kann ich quasi, das ist was ich fand, was dann ans Ende gut angeknüpft hat, dieses kann ich quasi mit mir und was ich getan habe in der Zeit dann noch leben. Also ich habe ja dann in der Zeit, in der es hart auf hart kam, stellte sich quasi bei vielen heraus, was für eine Art von Mensch die sind. Und bei Ellen Tai stellte sich heraus, ja, sie mag manipulativ sein, sie mag intrigant sein und so weiter. Also das sind alles Dinge, ja, das ist so. Aber tatsächlich hat sie auch diese Liebe zu ihrem Ehemann, die dann am Ende das Wichtigste für sie war. Und deswegen hat sie deutlich für sich entschieden, ich stehe auf seiner Seite.
Ja.
Und seine Seite ist in dem Fall jetzt die, vielleicht auch gute Seite, ich weiß es nicht, aber sie hat halt sehr deutlich Stellung bezogen.
Ja, ja.
Und das fand ich dann sehr interessant, weil wenn man davon ausgeht, so im Großen und Ganzen, finde ich, kann man durchaus sagen, dass sie eine Figur war, die ich auch, wenn ich mich entscheiden musste zwischen Gut und Böse quasi, so ganz schwarz und weiß, dass sie eher auf der guten Seite unterwegs war. Und da gibt es andere Figuren, wo ich sagen würde, das ist nicht der Fall.
Da würde ich dir ja komplett beipflichten. Also sage ich mal so, ihre Vergehen im weitesten Sinne in dicken Gänsefüßchen waren eher hier und da vielleicht mal moralischer Natur. Oder sie hat irgendwie einfach schlechte Form an den Tag gelegt oder sich falsch verhalten, sage ich mal. Also nicht so, wie sie es vielleicht nicht geziemt, whatever. Mir fällt gerade nicht ein, wie ich es adäquat umschreiben soll. Aber ja, tatsächlich wird sie auch an der tatsächlich Sympathieträger Ende des Spektrums so verorten. Was mich tatsächlich so als, sag ich mal, eher pazifistischer Mitteleuropäer immer wieder anfasst, oder sag ich mal so als Mensch einer Generation und die jetzt nicht in irgendwelchen Kriegs- und Extremlagen jemals war, sodass irgendwie ich mir jemals über solche Sachen Gedanken machen musste, ist halt dieses Kriegsrecht oder Militärrecht, was da immer noch herrscht, das eben mit so einer gewissen Leichtigkeit oder Beiläufigkeit oder Selbstverständlichkeit dann eben so von Todesstrafe und Hinrichtung und sowas gesprochen wird. Und ich glaube, Sam Anders nimmt das ja nicht in den Mund, wortwörtlich, aber es ist eben schon sehr, sehr eindeutig, was mit eben Ellen Tai geschehen würde, wenn sie dann eben in Gefangenschaft bliebe und das Ganze überlebt. Dann würde sie wahrscheinlich vor eine Wand gestellt, müssen wir mutmaßen, und hingerichtet. Und,
aber tatsächlich fand ich das auch überraschend, weil er sagte ja nur, du weißt, was du machen musst zu Saul. Und ich habe dann zwischendurch, also als sie dann diese Tasse, also das trank und so, da dachte ich schon, sie wird doch jetzt wohl nicht vergiftet werden. Und dann verlor sie ja das Bewusstsein, und da habe ich noch eine Sekunde lang gedacht, vielleicht hat er sie quasi nur erstmal kalt gestellt.
Ja,
ja?
Er trägt sie
also nach
raus,
dem Motto, sie ist bewusstlos und kann ihn dann nicht mehr in die Pläne reinfunken. Aber dass dann halt mit so einer Selbstverständlichkeit einfach gesagt wird, ja, und das erfordert die Todesstrafe. Oder halt einfach interne Gerichtsbarkeit sozusagen, dass die halt rücksichtslos ist das falsche Wort, grausam oder
konsequent,
was? Also so genau, das finde ich ehrlich gesagt auch sehr überraschend. Also weil es gibt ja noch so viel mehr zwischen Todesstrafe und Bestrafung, weißt du? Also ich meine, man hätte sie einfach einsperren können und hätte dann hinterher verhandeln können. Es hat schon ein bisschen was so von, ich will nicht sagen Lynchjustiz, aber ich meine, da macht sich diese Gruppe schon zum Richter und die macht sich zu allem. Die ist dann quasi Ankläger und Richter und alles in
und
einem.
Henker, ja.
Also das kann es ja auch eigentlich nicht sein.
Wie gesagt, ich glaube, das ist einfach so, da bleibt mir einfach auch diese Serienwelt fremd, aber das ist auch ausdrücklich kein Kritikpunkt, sondern eben einfach nur so etwas, was mich wiederum wieder und wieder irritiert, aber das ist vielleicht eben auch gut so, wenn wir dann so Momente haben wie diesen hier, wo ich dann denke, oha, das ist aber ganz schön harsch, oder wenn Chief Tyrell in der letzten Folge sowas sagt wie, ja, irgendwie, wenn das hier alles vorbei ist, kriegen wir hier Felix Gator, seinen ehemaligen Buddy und Kollegen dran wie alle anderen, und dann muss er dafür Buße tun. Und ich denke mir so, wow, das ist jetzt nicht im Sinne von eines Jens Spahn, wir werden uns viel verzeihen müssen, sondern
falscher Beispiel.
Ich hätte auch gerne eine sympathischere Person gerade genannt, aber na gut. Auge und Auge, Zahn um Zahn, wollte ich sagen. Ja.
Ich finde es halt insofern interessant, weil was zeigt uns denn das auch für eine Zukunft? Also ich meine, das ist ja immer, das ist eine Diskussion, die ich sehr oft geführt habe mit Elle, also aka Forschungstorte in unserem Trackgasm-Podcast, eben die Frage danach, welche Art von Sci-Fi wir denn konsumieren und welche wir mögen. Ja, ich kann mich auch, also ich kann zum Beispiel auch Serien, die eine dystopische Zukunft erzählen, gucke ich mir auch an, aber es ist natürlich nicht die Art von Zukunft, die ich möchte. Mhm. Ich möchte halt schon eigentlich eine Zukunft sehen, die muss nicht utopisch sein, aber zumindest doch eine Utopie, glaube ich, also ein etwas Aktuelles, was halt gut funktioniert, weil was wir hier sehen in Battlestar Galactica, und ich meine, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir die Zylonen haben als große Antagonisten, aber ist natürlich auch eine Art von Zukunft, die ich so nicht erleben möchte. Ja? Also die Menschheit ist ausgelöscht, fast in Gänze. Der Rest der Menschheit ist auf der Flucht, muss sich gegen den großen Antagonisten oder die großen Antagonisten, die Zylonen-TM, eben verteidigen. Und dann hast du aber zusätzlich dazu noch innerhalb der restlichen Menschheit, wo man ja doch eigentlich denken würde, die versuchen gerade sowas wie also humanitäre Werte oder was auch immer durchzusetzen, da hast du genau das Gegenteil. Wie zum Beispiel jetzt eben die Tatsache, dass sie selbst so harsche Beurteilungen und so weiter fällen und dann auch Todesstrafen ausführen und was nicht alles.
Ja.
Und du hast halt auch eine Militärmacht, ich will nicht sagen Diktatur, aber es hat schon diktatorische Züge. Ich meine, jetzt finden wir ja Adama sympathisch und mögen und denken, er versucht auch im Besten seiner Leute zu handeln, genauso wie auch Roslin. Aber im Grunde ist es auch eine Diktatur. Also eine Demokratie ist nochmal was anderes. Auch wenn sie versuchen, sich einen demokratischen Anstrich zu geben mit den Wahlen und diesem Komitee und was nicht alles. Aber wirklich funktionieren tut es ja nicht.
Ich möchte doch gar nicht so viel darüber
urteilen.
Ich
habe jetzt sehr weit ausgeholt.
Nein, das ist total okay. Ich finde es auch okay, weil es gibt ja tatsächlich auch Analogien zu aktuellen und Konflikten, militärisch und auch so in der nahen Vergangenheit. Ich steige da einfach nicht durch. Wie gesagt, wir sind einfach privilegiert als Mitteleuropäer, die in einem nicht in einem befriedeten Gebiet, sag ich mal, leben. Aber ich habe gestern noch in der Tagesschau gesehen, auch einen älteren Herrn, Palästinenser, der da im Gazastreifen sitzt und sagt, ja, gestern haben sie meine Frau erschossen. Trotzdem möchte ich, dass dieser Krieg um jeden Preis weitergeht. Irgendwie, wir müssen am Ende als Sieger da stehen. Ich dachte, sag ich jetzt komplett wertfrei, nur ein Zitat, und dachte, wow, das ist einfach so, unabhängig von dem, auf wessen Seite man da steht oder eben am Ende des Tages auf gar keiner, muss ich sagen, das ist einfach eine Gefühlslage, die ist mir sowas von fremd, wie man sagen kann, okay, ungefähr die Person, die mir das Wichtigste oder die Wichtigste war in meinem Leben, ist tot, aber wir müssen trotzdem weiterkämpfen bis zum letzten Mann oder jetzt letzten Frau, ist einfach so, okay, aber da sind eben auch gerade hier die Überlebenden der Menschheit im Battlestar Galactica, von daher, ich glaube da, von daher ist es schon, ich möchte sagen, vielleicht einigermaßen akkurat an diese Gefühlslage, so von wegen so, wir können keine Ausscherler hier gebrauchen und alle müssen zusammenhalten und wer irgendwie nur, keine Ahnung, mit den Zylonen kooperiert, dem droht die Todesstrafe und so weiter. Vielleicht, also Kriegsrecht, Todesstrafe. Ich weiß nicht, muss man das einfach akzeptieren? Oh Gott, jetzt habe ich mal ausgeholt. Also in diesem
Universum, dadurch, dass es halt alles Militär-Style ist, genau.
Es bleibt mir fremd, aber ich glaube, das ist auch gut so. Ich gucke da drauf und denke mir, what the hell? Aber
also Ellen ist jetzt quasi also weg.
Ellen
so
ist weg,
Punkt.
Die kommt auch nicht wieder, das kann ich versprechen. Ich glaube, das ist kein Spoiler, das ist nicht Battlestar, ist nicht die Art von Serie, wo dann Leute, die wirklich tot sind, wiederkommen. Und wo es dann heißt, okay,
natürlich, genau.
Ja, das, aber es ist jetzt nicht Lost, sage ich mal, wo man dann denkt so, ach, du warst doch noch vor zwei Staffeln, okay, na gut.
Und dann aber auch noch das Ende, wo halt natürlich Adama und Saul sich wieder begegnen und Adama sich freut, dass er seinen alten Freund wieder sieht und du wirklich siehst, oh mein Gott, ich bin so froh, dass er wieder da ist. Und mir zur Seite steht, die beiden haben ja doch eher, also natürlich haben die auch ein professionelles, berufliches Verhältnis, aber die sind doch eigentlich eher Familie, / Brüder, wie auch immer man es sehen möchte.
Ja.
Und dann eben, ich bin so froh, dass du sie alle wieder zurückgebracht hast. Und als er dann Saul sagt, nicht alle, und man wirklich kurz das Arbeiten sieht in Adamas Kopf und er dann und ihm auffällt, okay, offensichtlich fehlt Ellen. Und als er dann auch meint, Mensch, es tut mir leid, ja. Und also ich kann immer nur wieder sagen, ich bin immer wieder überrascht und wie gut der Schauspieler von Saul
Michael
das alles
Hogan
rüberbringt.
Ja.
Dankeschön. Wie gut er das rüberbringt. Also wirklich. Ich finde, der hat bisher, ich will nicht sagen, nicht so wahnsinnig viel. Also der war immer sehr eine Gefühlslage. Weißt du, der war immer so der grumpy, potenziell eher unangenehme, unsympathische zweite Hand, der da irgendwie rumbrüllt und so. Aber tatsächlich hat er jetzt mit dieser Storyline, in dieser Season auch, Und mit der letzten Folge, in der letzten Episode dann auch, wo er eben schon, wo die schon auf Caprica waren, auf New Caprica und so, hat er echt ein bisschen was an Drehbuch bekommen, wo er auch wirklich, finde ich, das Beste rausgeholt hat.
Und Figur. Er muss sich daran erinnern und wird sich daran erinnern in zukünftigen Folgen auch, das glaube ich ist kein Spoiler, er geht halt mit den größten Verlusten quasi aus dieser Situation, aus diesen anderthalb Jahren da auf New Caprica raus. Er hat ein Auge verloren und seine Ehefrau. Und das ist natürlich irgendwie, andere haben auch Menschen verloren, die nahe standen, aber zumindest so im Maincast ist er tatsächlich der am meisten, mit den meisten persönlichen Verlusten da rauskommt.
Ein bisschen ich weniger dystopisch. Ich frage mich auch, ob das eventuell zu einem, also sein Coping-Mechanismus ist, ja, wissen wir ja, ist ja Trinken. Da bin ich gespannt, in welche Richtung das weitergeht. Entweder trinkt er wieder ganz, ganz.
Das ist okay.
Entweder trinkt er wieder ganz, ganz doll. Oder aber er ist wirklich komplett abstinent, je nachdem.
Ich glaube, das wird seinem Alkoholproblem nicht helfen. Ich wollte nur kurz darauf verweisen, bevor Menschen sagen, ihr habt das vergessen, es gibt auch noch eine relativ, weil wir gerade sagten, alles sehr, sehr dystopisch und Kriegsrecht, böse und tut weh. Es gibt noch eine etwas wohlwollendere, optimistischer stimmende Szene, kurze zwischen Lee und Duala, seiner Frau. Und er ist natürlich komplett verzweifelt, aber sie bringt ihn wieder so ein bisschen auf die in die richtige Spur und sagt, guck mal hier, guck nach vorne, es könnte auch besser werden, wer weiß.
Ganz ehrlich, Lee wäre stark ohne Duala wäre der doch verloren. Der hätte schon dreimal, also der hat ja schon mehrfach so Situationen gehabt, wo er am liebsten aufgegeben hätte. Und da denke ich nur so, ein Glück hat er seine Frau. Ja?
Ich habe mir das auch gedacht. Ich habe die beiden so angeguckt und auch er macht bisher in dieser Staffel keine gute Figur, muss man wirklich sagen. Und ich denke auch, also wenn du nicht die Leute um dich rum hättest, die ab und zu sagen, ey, jetzt immer Arschbacken zusammenkneift und mal ein bisschen Kinn hoch und so, wie sein Vater oder seine Ehefrau. Der wäre komplett lost.
Auf der anderen Seite denke ich mir, sowas ist ja auch kein Zufall. Also du hast ja vorher mit dem, wie er gehandelt hat, wie er gelebt hat, Leute inspiriert, Leute um sich rumgesammelt, auch loyale Freunde um sich rumgesammelt, die jetzt sozusagen ihm zugutekommen. Das heißt, das, was jetzt an Leuten um ihn drumherum ist, die ihn auffangen, sind ja auch Leute, die er sich, quasi rangeholt hat in einer Zeit, wo er selber noch idealistisch, positiv gestimmt und sehr tatenfreudig war sozusagen. Das heißt, das ist jetzt so eine Art, ich sage jetzt mal Belohnung, ist vielleicht das falsche Wort, aber das ist die Konsequenz aus dem Leben, das er vorher geführt hat. Jetzt hat er mal ein, zwei schlechte Jahre und da sind die trotzdem Feen da, ja. Also das hat dann schon irgendwie, also es ist sozusagen, es ist verdient. Aber trotzdem, also wie gesagt, Gott sei Dank hat er da so ein paar Leute um sich rum, insbesondere seine Frau, die da sagen, Mensch, Junge, reiß dich mal zusammen.
Ich glaube, wir haben mehr oder weniger auch in der, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube auch in der ersten Hälfte der Folge auch sowas wie Balters Last Stand. Er ist eben wirklich immer noch sehr suizidal und will im Grunde, dass alles endet irgendwie, aber er bäumt sich doch mal auf und sagt, wieso haut er nicht einfach ab, sagt er quasi, ich paraphrasiere zu den Zylonen. Und dann sagen die etwas, tatsächlich etwas, das glaube ich auch niemand hören will, aber wahrscheinlich etwas sehr Wahres, so von wegen, ja, okay, eine, zwei, drei Generationen vergesst ihr dann, dass wir uns bekriegt haben und dann kommen eure Ururenkel wieder zurück und machen uns alle kalt, sagt drei, also Dana Beers, Lucy Lawless Figur. Und Bolter sagt dann, es has to stop someday. Egal, also, sie verbleiben auf jeden Fall damit, dass sie ihn einladen, sie
deren
zu begleiten.
Der Zeitrahmen ist halt auch ein ganz anderer. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, weil ich meine, für die ist eine menschliche Generation, hier sagen wir mal im Best-Case-Szenario 100 Jahre, wahrscheinlich eher weniger, ist ja nichts. Also die können ja, ich vermute, ewig leben, oder?
Theoretisch ja, aber ihre Lebenserfahrung, genau, ihre Lebenserfahrung ist ja auch sehr begrenzt und innerhalb dieser kurzen Lebenszeit, die wurden ja auch innerhalb der letzten zwei, drei Generationen von den Menschen erschaffen, haben die eben jetzt schon zwei Kriege im weitesten Sinne, also einen echten und einen jetzt so halben gegen die Menschen geführt. Und deren Eindruck ist natürlich auch nicht der alleroptimistischste wahrscheinlich, wenn dann Bolter sagt so, komm, das ist doch, wir können es doch vertragen. Also guck mal, wie wenige wir sind und wir haben eh keine Chance. Aber sagen wir mal so, ich würde argumentieren, auch wenn das jetzt nicht die gute Seite ist, die ich damit einnehme, dass eben hier Lucy Lawless an dem Punkt durchaus einen Punkt hat, wenn sie sagt, ja, okay, und was ist in 100 Jahren? Dann kommen seid ihr wieder nicht mehr nur 30.000, sondern wieder 3 Millionen und kommt zurück mit großer Waffengewalt. Also bei aller Antipathie, die ich hege für die Zylonen oder gegen die Zylonen, das ist, es ist wahrscheinlicher. Die Stochastik gibt dir recht. Und die Erfahrungswerte, die sie hat. Und dann landet die Galaktika, das kann man jetzt auch noch, Es ist sehr viel komplexer, ne? Die schicken dann Drohnen raus, diese Decoy-Drones, glaube ich, die schicken sie Richtung New Caprica, die vom zylonischen Radar vom Gradis als zwei Battlestars identifiziert werden. Das verwirrt erstmal die Zylonen, was ist da los? Kommt die Pegasus in der Galaktika? Nein, dann sind sie plötzlich weg und dann sackt quasi die Galaktika so nieder auf dem Planeten oder in den Orbit.
Also man denkt eigentlich kurz, sie stürzt ab,
genau. Ja, und tritt dann aufs Gaspedal und springt mit Überlichtgeschwindigkeit davon und hinter ihr weg die zylonischen Raiders und dahinter eben die Vipers. It's complicated, aber so oder so, ich finde es einfach sehr, sehr gut inszeniert, auch diese Gemengelage aus visuellen Effekten und diesem sehr, finde ich, Bourne-Filme inspirierten Shootouts da am Boden.
Ich fand es zwischendurch ein bisschen unübersichtlich.
Ja, ist komplett unübersichtlich.
Wenn du so Kriegsszenen hast und dann switcht das irgendwie vom Boden wieder hoch in den Weltraum und zurück und ich so, what, wo sind wir jetzt? Mhm. Aber so grundsätzlich hat es die Gesamtgefühlslage, glaube ich, ganz gut transportiert, dieses Chaos und auch natürlich die eine Hälfte ängstlich, die andere Hälfte panisch und ja, halt, wie es halt so ist. Genau.
Ich glaube, jetzt gucke ich da immer so ein bisschen für unsere Gespräche, glaube ich, kritischer drauf, als ich es tun würde, wenn ich die jetzt zur reinen Unterhaltung gucken würde, die Folgen oder zum ersten Mal sehen würde. Und ich glaube, dieses Chaos in der Dramaturgie, aber eben auch in der Ästhetik, weil eben viel, viel Wackelkamera und der Score, der dröhnt und man schnelle Schnitte und so, die hilft eben auch ein bisschen dabei zu kaschieren, dass sie eben nicht 100, 200, 500 Statisten haben, die da rumrennen, sondern dass immer dieselben 10, 20 Mannequin und Fräulein sind da, die aufeinander schießen. Aber ich finde das ganz cool, ja. Oder auch nur, ich glaube, man sieht mal hier und da so ein Toaster, so ein Centurion, aber eben auch nicht wirklich viele.
Also wie gesagt, mir hat es auch echt gut gefallen. Ich bin normalerweise kein großer Freund von diesen ganzen so einer Inszenierungsszenen und so. Aber das fand ich wirklich gut. Also es war, ich will nicht, also unterhaltsam ist vielleicht das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine.
Es war sehr zeitgeist. Ich weiß nicht, ob du damals, ich meine jetzt weniger den ersten Bourne Identity Film, also dann gab es ja noch die zwei Filme von Paul Greengrass danach, die eben sehr, sehr auch so diesen quasi dokumentarischen Stil hatten. Paul Greengrass kommt ja aus dem Dokumentarfilmbereich und das war eben, da war die Action auch immer sehr, sehr Shaky Cam lastig. Ja, und mich hat das damals im Kino genervt, weil ich war davon seekrank. Aber ich finde, auf dem TV-Bildschirm ist das durchaus okay.
Ja, stimmt. Aber also genau, es ist halt eine Art, das zu inszenieren und es funktioniert.
Ja. Wir schreiten voran in der Handlung. Und zwar, auf ihrer Suche nach der nuklearen Bombe zur Auslöschung New Capricas oder Caprica Cities, ich glaube, es ist nur die Stadt, ja, oder diese Siedlung, treffen Balter und Caprica Six auf Deanna, also drei, Lucy Lawless, die Baby Hera entdeckt und davonträgt. Deanna Beers irrt um dieses Zelt des Orakels rum und fühlt sich, glaube ich, betrogen, verraten und verkauft. Caprica Six sagt Balter darauf, es würde nicht mehr zu der kommen. Derweil befreit Sam Anders Kara aus ihrer luxuriösen Zelle. Sie rennt zurück, um Leoben zu töten und Baby Casey zu retten. Anschließend heben alle zivilen Schiffe, darunter auch die Colonial One, mit Laura Roslin an Bord ab. Fangen wir an mit Balter, Caprica Six und Deanna.
Dieses ganze Szenario. Also ich meine, dieser Szene geht natürlich das Treffen der Zylonen auch mit Balter also vorweg, wo halt
sie
einfach diskutiert wird.
Ist total nett, sie bieten ihm ja an, ihn auch mitzunehmen, ne, auf ihr Schiff.
Ja, aber ich meine, wir jagen eine nukleare Bombe hoch, um New Caprica auszulöschen, what the fuck, ja. Also das ist ja eigentlich das, was Deanna vorhat. Und Balter ist so ein bisschen, ich weiß nicht, also wir haben ja letzte Woche schon gesehen, dass Balter doch recht verzweifelt ist, weil er sich da halt reinmanövriert hat in so ein Szenario jetzt, wo er einfach nicht mehr rauskommt. Und er ist ein Verräter an der Menschheit, ja. Also ich glaube, man kann ihm nicht unterstellen, dass er das Beste für die Menschen wollte, weil er wollte das Beste für sich. Und das ist ja auch das, was Geta später zu ihm sagt. Also hier ging es nicht darum irgendwie, also ich habe mich dir angeschlossen, weil ich das Beste für die Menschen und für New Caprica wollte. Aber Balter wollte nur das Beste für sich, für Balter, ja. Drogen, Sex und Rock'n'Roll, privilegiertes Leben etc. Also es wird ihm ja, und so ist es auch. Und das ist ja auch das, was Balter quasi sich selber sozusagen ein bisschen vorwirft, aber nicht genug, damit er ein schlechtes Gewissen hätte, glaube ich. Und und jetzt ist halt eben, und man sieht aber auch, dass natürlich Caprica Six darauf bedacht ist, erstmal ihre eigene Haut zu retten, und Balter ist da sozusagen inbegriffen. Also sie drängt ihn ja dazu, dann auch zu sagen, komm, wir müssen jetzt gehen, bevor hier irgendwie entweder eine Bombe hochgeht oder aber sonst irgendwas passiert oder wir umgebracht werden oder was auch immer.
Ja.
Und auf dem Weg dann quasi raus, da entdecken sie ja dann eben das Baby, beziehungsweise die Mutter, wir wissen ja dann jetzt,
Maya,
Mutter,
die Ziehmutter,
wie auch immer, genau, die ist ja tot.
Die liegt da tot.
Und das Baby liegt da quasi nebendran, wobei das Baby ist ja mittlerweile schon ein Kleinkind. Und mich hat überrascht, also Balter war ja ganz begeistert quasi, dass er Hera da gefunden hat. Und es ist ja Hetzix, die ihm ja sagt, dass das Hera ist. Also er hat sie ja nicht selber erkannt.
Es ist Caprica Six, ja, ja. Hetzix taucht, glaube ich, gar nicht auf in dieser Folge.
Doch, doch, Hetzix, doch, doch, oder? Das war doch Hetzix, die sagt, das ist Hera und nicht Caprica Six.
Ah, okay.
Oder?
Okay, okay, okay. Ich muss mal gucken.
Ist aber das waren so viele Six rumgerannt. Das ist immer mein Problem, wenn da tausend wir die alle gleich aussehen. Nichtsdestotrotz war dann die Frage so, woher weiß er, dass es Hera ist? Und ich dachte eben, weil Hetzix ihm das gesagt hat. Nichtsdestotrotz, er nimmt sie dann auf den Arm und dann kommt ja eben Diana und sagt, ob sie das Kind auf den Arm nehmen kann. Und wir denken dann natürlich alle an die Prophezeiung des Orakels, weil die hat ja gesagt, in dem Moment, in dem du Hera auf dem Arm hältst, wirst du das erste Mal in deinem Leben Liebe erfahren, wie du sie noch nie erfahren hast.
Wundervoll.
Und mich hätte jetzt einfach interessiert, als sie das Kind ja dann tatsächlich auch hält, ob sie wirklich diese Liebe dann spürt oder nicht, weil das wird uns natürlich nicht gesagt. Ich finde, man sah es ja auch im Gesicht nicht so deutlich an. Also ich war jetzt nicht so, dass sie irgendwie da strahlend irgendwie mit dem Kind davongerannt ist. Ich war überrascht, dass Balter ihr das Kind überhaupt gegeben hat. Man hat gesehen, er hat ein bisschen gezögert, er hat sie dann aber gegeben. Und ich war noch überraschter, dass er sie auch einfach mit dem Kind weggehen lässt. Also ich an Balters Stelle, nachdem das Kind ja offensichtlich doch auch so wichtig für ihn ist, er hat ja diese ellenlangen Gespräche auch mit Hetzix und so gehabt, wundert mich, warum er dieses Kind überhaupt noch aus seinen Händen lässt. Ich würde das Kind nie mehr aus meinen Händen lassen, weißt du? Und da gibt es einfach Diana und die geht dann einfach damit weg und er folgt auch nicht und nix. Ich meine, gut, er zückt die Waffe, aber er schießt sie ja dann doch nicht, weil ja Caprica Six sagt, er soll es lassen, weil Diana, jetzt wo sie das Kind hat, auch diesen nuklearen Sprengsatz nicht mehr in die Luft sprengen wird. Was ich auch nicht verstehe, warum denn? Weil das kann ihr doch scheißegal sein. Sie hat das Kind ja. Das einzige menschliche Lebewesen oder halbmenschliche Lebewesen in diesem Fall, das wichtig gewesen wäre zu retten, bevor diese Bombe hochgeht, ist das Kind. Und das hat sie.
Ja.
Also kann sie diese Bombe eigentlich theoretisch immer noch zünden.
Es besteht keine
Also es ist so ein bisschen, sind so ein paar Logiklöcher drin, mehr. Oder?
Nennen wir es Auslassung, ja. Ich glaube, sie stören nicht weiter. Wir befinden uns, ja, tatsächlich. Man kann das so weg argumentieren mit Dingen, die zwischen den Zeilen passieren oder zwischen den Szenen und an denen wir keine Teilhabe oder sonst die Wahrnehmung haben. Ja, es ist etwas diffus. Ich gebe es ja zu. Aber für mich ergibt es Sinn, basierend auf dem, was wir bisher gesehen haben, dass nämlich gerade wenn es um so Dinge geht wie Visionen und Prophezeiungen und menschliche Liebe und, sage ich mal, Dinge und Lebewesen, die die menschliche Liebe, Taten repräsentieren, dass da sehr, sehr viel sich da Battlestar Galactica als die Serie sehr viel Deutungsspielraum, also einen großzügigen Deutungsspielraum rausnimmt. Und ich glaube, wir müssen einfach damit leben, dass in dem Moment hier von Seiten, ich sage ja immer doch, es ist Caprica Six, nicht Head Six, die Erkenntnis kommt so von wegen, jetzt hat sie das Baby, jetzt ist sie quasi befriedet, weil sie empfindet Liebe.
Nein, das ist Caprica Six, die das sagt.
Genau.
Das stimmt schon, genau.
Dass wir das dann einfach so akzeptieren müssen. Ja.
Und ich meine, Stichwort Liebe, da gehen wir quasi jetzt direkt weiter zu Sam und Kara. Also Sam, der ja dieses Gefängnis oder was auch immer das ist, halt ja stürmt und dann Kara auf Kara trifft und sie erstmal abknutscht, obwohl sie ohnmächtig auf dem Boden liegt. Okay.
Ich finde gut, dass du dabei bist, weil sag mal, mir als ignoranter Mann fällt sowas gar nicht auf. Ich denke mir, ja klar.
Ich meine, ja, und soll natürlich gezeigt werden, dass sie sich freut und so weiter. Aber die Frau ist also nicht in der Lage, das zu erwidern.
Ja klar, stark
und so
traumatisiert.
Also es ist so ein bisschen so, warum? Also er hat sie, aber er nimmt sie ja dann auch über die Schulter und marschiert weg. Und in dem Moment, in dem er mit der da rausmarschiert, wissen wir eigentlich alle, wo ist das Kind? Und Kara wird bestimmt wiederkommen, um das Kind zu holen. Und so war es ja dann auch. Ich meine, Sam hat sich natürlich gefreut, weil er ist davon ausgegangen, dass Kara wahrscheinlich tot ist. Ich meine, die war jetzt, glaube ich, insgesamt 5 Monate irgendwie vermisst.
Ja.
Und deswegen kann ich das verstehen, dass er sich da freut. Und Kara kam dann auf jeden Fall zurück, um Casey zu holen.
Ist einer der wenigen, finde ich, witzigen Momente, also ich weiß nicht, ob du es so siehst, aber irgendwie leicht lustigen Momente in einer sehr, sehr ernsten Episode, als sie so sagt, ich muss das Baby holen und Sam so, hä, was, wie? Ich erkläre dich später und ich bin so, ja, okay,
ich habe
Fragen.
Ja. Aber er ist zumindest so loyal, dass er auch mitkommt, also zurück in die Hülle des Löwen.
Er sagt ja noch, das ist ihr Baby,
wieder zurück ins Gefängnis.
Ja.
Naja, aber dann die Szene mit Leoben fand ich halt noch richtig, richtig stark, weil er ja sie dann quasi zwingt, also er will will ja dann sein manipulatives Spiel zu Ende spielen.
Genau.
Er zwingt sie, dass sie ihm gesteht, dass sie ihn liebt. Das war ja immer das, was er wollte und dann eben auch küsst. Wo er noch sagt, und der Rest? Und ich so, ja, welcher Rest denn? Ach, der Rest, okay. Und wie sie sich dann küssen, es sah schon sehr überzeugend aus zwischendrin, wo ich dachte, oh, lass sie jetzt bitte nicht noch, weil sie nimmt ja dann noch seine Hand, also ich erinnere mich immer an die Szene, wo sie seine Hand nimmt, wo ich immer noch gedacht habe, oh Gott, Stockholm-Syndrom, ja. Und ich dachte dann so, bitte, 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 lass sie jetzt nicht noch irgendwie da für ihn irgendwie Gefühle entwickeln. Aber wir sehen ja dann, dass es nicht der Fall ist, weil sie ersticht ihn ja dann. Und ganz ehrlich, also das Kind, das steht ja da auf der Treppe und guckt die ganze Zeit mit zu. Und erst küsst sie den vermeintlichen Vater, später stellt sich heraus, er ist es nicht, aber egal. Erst küsst sie ihn und dann ersticht sie ihn. Ganz ehrlich, also wenn dieses Kind bisher kein Trauma hatte, dann hat sie es jetzt.
Ja.
Weil das war ich so, also, okay. Naja, und aber
zum
das
Glück wird ja das Gedächtnis
Szene.
Von Kleinkindern so nach dem Alter von 4, 5 naja. Erstmal komplett ausgelöscht und man
okay,
hört sich dann nichts,
okay.
mehr, nichts mehr. Ja.
Ja.
Aber klar, vielleicht
und dann
bleibt
stellt
da
sich
so ein
ja,
Trauma.
Dann stellt sich im Grunde das heraus, was wir ja schon die ganze Zeit vermutet haben. Das Kind ist eben nicht ihr Kind, sondern, und auch und noch nicht mal ein halb zylonisch, halb menschliches Kind, sondern das Kind ist schlichtweg ein ganz normales menschliches Kind, das die Zylonen einfach entführt haben.
Ja.
Und Leoben hat es dann für seine Zwecke eben missbraucht, um sie zu manipulieren.
Ja.
Und, also, und ich kann schon verstehen, dass das ziemlich, wie sagt man, zerstörerisch dann auf Kara gewirkt hat. Also dieser Boden zerstört am Ende auch, ja. Und alle können sich irgendwie freuen, dass sie jetzt wieder zurück auf der Galaktika sind und dass es jetzt wieder gut, alles gut ist in Anführungszeichen. Und trotzdem hast du eine Handvoll von Leuten, das fand ich auch sehr stark am Ende, wie das gezeigt wurde, dieses große Bild, wo alle irgendwie rufen, klatschen, freuen, feiern.
Ja.
Und dann eine Handvoll von Leuten, die halt trotzdem aus dieser Situation komplett zerbrochen rausgehen sozusagen. Dazu gehört Kara, dazu gehört Soul. Dazu gehören auch ein paar andere Figuren, also wie dann so die Kamera sozusagen auf die stichprobenartig sozusagen oder so wie ein Lichtkegel so kurz einblendet und so und man weiß das. Und ja, also ich fand die Story um sie herum gut. Ich weiß nicht, ob man sie hier jetzt gebraucht hätte, ganz ehrlich, also für die Gesamtstory ist es nicht notwendig gewesen, aber um diese Storyline zu Ende zu bringen, fand ich, war das gut.
Also die Frage habe ich mir nicht gestellt. Zwei ja. Gedanken dazu. Zum einen, erstmal bin ich dankbar dafür, dass das quasi abgewickelt ist jetzt hier mit Casey, weil ich muss mir in den letzten 3 Wochen sehr viel auf die Zunge beißen, als du ein ums andere Mal völlig berechtigterweise ankommst mit, was ist jetzt mit diesem Baby da, was ist das, die ist ja viel zu alt und so. Und ich dachte,
und so, ja, ich weiß, ich will mir alles sagen, aber ich kann nicht. Na gut.
Ja, ist schon so ein bisschen komisch, ja stimmt, die ist ein bisschen alt, also irgendwie passt das nicht, also komisch.
Hast du aber gut gemacht, ja. Ich bin da ja, ich bin da auch immer sehr vertrauenswürdig, also bin ich aber nicht vertrauens, wie sagt man, ich vertraue dir da, ich denke immer, ja, ist schon okay.
Ich habe mich bemüht, ja. Und ein Gedanke, sag mal so, ich finde das sehr stark für Karas Figur und auch für Leoben, so wenig wir über ihn wissen. Es ist ein guter Anschluss an diese, sag ich mal, Folterfolge aus der ersten Staffel, wo die beiden sich da an dieser Verhörzelle gegenüber sitzen und
sie ihn
ausquetscht.
Genau,
und Rosalind dann am Ende sagen darf, okay, ab in die Luftschleuse mit ihm. Oder mit dieser Kopie, einer von vielen eben.
Ja, ja.
Und eine gute Fortsetzung dessen noch ein bisschen stärker und ich glaube auch interessant, so darauf zurückzublicken, auf diese Zeit auch, 2006 und auf Sci-Fi, so als, sag ich mal, immer noch familienfreundlichen Kabelsender, welches Maß so an Darkness, an Düsterheit in der Serie eigentlich geht, weil ich finde, für den Stoff, den hier, der hier erzählt wird, ist das schon eine relativ, also psychologisch krasse Szene, zu sagen, okay, man geht eben nicht den einfachen Weg und sagt so, haha, ich liebe dich natürlich nicht, ich hasse dich und lässt dir irgendwie das Messer dann in seinen Hals rammen, sondern dieses Verharren auf dem Moment und wie sie ihn dann küsst und dann eben auch noch in einem Close-up und das ist eben nicht ein Küsschen auf die Wange, sondern ein wirklicher Kuss. Das ist schon, ich glaube, so hart an der Grenze dessen, was da so ging in dem Rahmen, in dem diese Serie damals versendet wurde. Und das finde ich erstaunlich. Also da merkt man auch Ron Moore, der ist schon auch so ein bisschen kleiner Edgelord. Der sagt das auch in seinem Podcast-Kommentar. Er sagt auch, er möchte keine Erklärung dazu liefern. Er nennt auch ihr Stockholm-Syndrom oder so. Oder, sagt er, und dann hört er auf mit dem Kommentar.
Da merkt man, da ist ein Schriftsteller, der weiß, wie er seine Drehbücher schreiben muss mit ordentlichem Cliffhanger. Aber tatsächlich, das fand ich aber auch spannend. Also ich vergesse halt natürlich auch immer wieder, dass das natürlich keine Serie ist, die auf einem Streaming-Anbieter läuft.
Ja, oder so, da würde man sagen, ja gut.
Genau, sondern da musst du halt einfach bestimmte Regeln befolgen, wenn du halt einfach in so einem Network ausstrahlst entsprechend, ja. Also da hast du schon recht. Und ich meine, wenn wir das aber rückwirkend jetzt auch sehen, nachdem uns wirklich bestätigt wurde, dass das alles das eine große Manipulation war, dann ist es aber auch ziemlich krass, wie rücksichtslos Leoben da auch einfach mit, ich sag mal, den Menschen umgegangen ist als pures Werkzeug und eben diesem Kind.
Ja.
Weil sie hat ja dann auch diesen Unfall, wo sie ja da irgendwie blutend auf der Treppe liegt und so. Offensichtlich sind das alles Dinge, die er ja dann auch abgeführt hat. Also dem ist es auch scheißegal, ob das Kind irgendwie am Ende mit einer Gehirnerschütterung oder sonst irgendwelchen Schäden rausgeht, sondern ihm geht es einfach um die komplette Manipulation von Kara.
Ja.
Und es ist auch immer noch die Frage für uns, warum. Weil einfach das nur mit irgendwie so einer stalkerischen Liebe zu erklären, finde ich doch ein bisschen zu einfach.
Ist das einfach? Die wollen doch die menschliche Liebe erfahren und vielleicht doch, das ist ja, der,
Way to go. Also es ist ein bisschen, also ich sag mal, es ist ein bisschen schwaches Motiv. Es ist ein Motiv, das auf jeden Fall funktioniert, aber es, also ich finde es ein bisschen enttäuschend. Ich hätte mir da irgendwie noch mehr von erwartet. Aber nichtsdestotrotz war das jetzt eine interessante Storyline und ganz ehrlich, also Kara ist ja auch eine von denen in der Serie bisher, also Trauma, Top und Trauma und Trauma, also noch mehr Trauma und ein Wunder, dass die Frau noch irgendwie, also ohne durchzudrehen, durch die Gegend läuft, so sage ich mal.
Ich war jetzt beim Wiedersehen ein oder andere Mal einfach überrascht, dass sie so nicht den einfachsten Weg, den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Diese Serie, diese Szene hätte man komplett anders, viel befriedigender, glaube ich, auch für ein Fernsehpublikum inszenieren können. Aber auch so Momente, wenn hier Tom Zarek dann hier dem Verräter oder dem NCP-Mitglied Gemma da die Knarre in die Hand drückt, im Sinne von, hier, passt du auf Rosalind auf, ihr darf nichts geschehen. Ich dachte, okay, ich glaube, jede andere Serie hätte ihn einfach gekillt, im Grunde von wegen, das ist eine nutzlose Figur, die hat irgendwie die anderen verraten. Auch hier das Schicksal von Felix Gaiter, der Idealist, genau, der noch so an die hehren Ideale glaubte, die eben an die Bolter gar nicht glaubt und der im Grunde jetzt von allen Seiten gearscht ist, muss man sagen. Also der Bolter verraten hat, die Zylon, sich auch nicht auf die Seite der Zylon geschlagen hat, aber die eben auch Tyrell schon mehr oder weniger durch die Blume angedroht hat, ja gut, wenn ich den in meine Finger kriege, ist der tot. Also und da trotzdem eben nochmal so diesen letzten Schritt da zu machen und Bolter mit der Knarre zu bedrohen und also auch eine Figur, interessant, was mit ihr geschieht, würde ich mal sagen, in nächster Zeit. Letzter Abschnitt der Storyline. Genau. Unter heftigem Beschuss von 4 zylonischen Base-Stars droht die Zerstörung der Galaktika. In letzter Sekunde erscheint die Pegasus unter Kommando von Lee Adama. Man muss sagen, ne, die Erinnerung an letzte Folge, die haben vereinbart eigentlich, ne, dass sie erst 18 Stunden warten sollen und dann einfach in sicherer Distanz dann wegspringen sollen, weiter die Erde suchen sollen. Erscheint die Pegasus unter Kommando von Lee Adama und greift ins Kampfgeschehen ein. Die Galaktika kann fliehen, während die Pegasus zerstört wird, nachdem sie 2 zylonische Base-Stars mitgerissen hat. Zu Karas Entsetzen oder Erstaunen, Schock, taucht Caseys echte Mutter auf, nimmt das Kind an sich. Rosalind wird informiert, dass Hera und ihre Ziehmutter Maya nicht von New Caprica entkommen konnten, während die Crew an Bord der Galactica, ja, ich habe den bittersüßen Sieg feiert, habe ich mir hier notiert, weil ich meine, für viele ist es ja tatsächlich ein Triumph, aber du hast ja schon gesagt, die Kamera oder die Inszenierung setzt dann so ihr Spotlight auf einzelne Figuren, die das alles eben nicht so großartig finden oder, sage ich mal, ordentlich Schaden davon getragen haben, emotional, menschlich, wie Kara oder Saltai, genau. So, erstmal muss ich sagen, die Raumschlacht war toll. Ich weiß nicht, ob du so auf Action-Szenen im All stehst, aber ich fand die schon ziemlich heiß.
Boah. Also ich sag mal so, ich kann das, oh Gott, ich kann kein Deutsch mehr, ich kann das appreciaten. Okay. Also ich kann das, ich bin kein, oh mein Gott, das Schiff und diese irgendwie und sowas und so und Raumschlachten und was nicht alles, spezifischer Sci-Fi-Typ, aber ich gucke das auch ab und zu mal ganz gerne und in diesem Fall, habe ich ja schon gesagt, fand ich, war das echt auch optisch super toll inszeniert. Also da muss auch ich sagen, das hat Spaß gemacht, sich anzugucken.
Ja.
Und und ich meine, dann hast du natürlich auch noch also nicht nur lauter kleine Explosionen, sondern auch noch so ein Riesending, dass dann eben die Pegasus da einfach auch direkt in dieses Schiff reinfliegt und die quasi rammt und sich dann selber auch opfert, in Anführungszeichen. Also sprich, die ist ja dann weg. Also die Pegasus haben wir jetzt nicht mehr.
Genau.
Was ja auch, glaube ich, ich will nicht sagen eine Erleichterung, aber doch irgendwie eine Erleichterung für Ronald D. Moore war, weil der ja irgendwie sagte, hat er nicht gesagt, dass es irgendwie ein Akt war, dauernd hin und her zu springen zwischen den 2 Schiffen und dann jedes Mal für nur kurze Szenen immer das ganze Pegasus-Set da herzurichten und
genau sowas. Ich meine, das rausgehört zu haben. Er sagt hier und da genau, dass für kleine Momente einfach dann komplette Brücke quasi gezeigt werden musste, die aber keine echte Brücke war, sondern eben nur so Teil eines Sets. Und genau, er meinte auf die Dauer, einfach aus wirtschaftlichen Gründen, ganz abgesehen vom Storytelling, sei es eben schwierig gewesen, 2 Battlestars da nebeneinander ihren Dienst tun zu lassen und beiden dabei gerecht zu werden, weil man natürlich nicht die Kohle hat für ein komplett neues Set oder mehrere Sets an Bord der Pegasus. Ja.
Ich frage mich jetzt tatsächlich, also unabhängig davon, Lee war ja die ganze Zeit Captain oder Commander der Pegasus. Das heißt, er hat ja auch auf der Karriereleiter doch einen Schritt hoch gemacht. Und jetzt ist er ja dann aber wieder wahrscheinlich zurück auf der Galaktika, davon gehe ich aus.
Ja, ist er weiterhin Captain, ja, das war er
ja
immer.
Ja, also außer sie geben ihm ein neues Schiff, das glaube ich aber nicht. Ich meine, so viele Schiffe haben wir auch nicht zur Auswahl, die da vergeben werden könnten. Und ja, aber jetzt muss er dann quasi wieder unter seinem Vater dienen. Ich frage mich auch, wie leicht es ihm fallen wird oder wie schwer, da wieder zurückzugehen.
Er musste auch vorher unter seinem Vater dienen.
Ja, aber ganz ehrlich, wenn du mal dein eigener Herr warst, dann willst du doch nicht wieder unten wieder Befehlen befolgen müssen. Also ich glaube, das wird noch eine schwere Transition-Periode sozusagen.
Meinst du, über solche weltlichen Probleme hier, über irgendwie Abstieg auf der Karriereleiter und so, machen die sich in der nach einem überstandenen Genozid Gedanken? Ich weiß nicht, der Auslöschung der Menschheit.
Ich glaube weniger um die Karriere, sondern eher die Tatsache, dass er halt einfach sowieso, ich sag mal, ja, Vater und Sohn sind sich wichtig, die lieben einander und so weiter. Man sieht ja auch hier, wenn es hart auf hart kommt, sind sie füreinander da, aber wir wissen auch, dass die Beziehung zwischen den beiden doch eine schwierige ist. Und ich glaube, es hat ihnen gut getan, dass sie unabhängig voneinander jetzt ihre Schiffe eben befehlen konnten und nicht mehr voneinander abhängig waren in dem Sinne. Und wenn er jetzt aber wieder unter seinem Vater dienen muss und einfach vielleicht dann auch Sachen kommen, wo er eine andere Meinung hat als sein Vater, sich aber dann trotzdem dem Befehl seines Vaters unterordnen muss, ich glaube, das wird zum Problem werden.
Ja. Ich kann da nicht mehr drauf eingehen. Aber ich finde also das Problem legitim. Nein, nur nachvollziehbar. Ich habe eher ehrlich an den oberflächlichen Freuden dieser ganzen Sequenz Spaß gehabt. Das war einfach gut inszeniert. Da steckt ein Budget hinter, was in anderen Episoden nicht zur Verfügung haben. Jetzt bin ich einfach ein Kind, immer noch des 90er-Jahre-Fernsehens. Und ich habe mich damals schon gefreut, wenn bei Star Trek TNG mal die Kohle da war, um so 3, 4, 5 Effektshots zu haben von, sagen wir mal, wann war das? 89, 90. Hier die Schlacht von Wolf 357, Ende der dritten Staffel von TNG, ne? Die Enterprise zum ersten Mal im großen Gefecht gegen die Borg, das Beste beider Welten, Best of Both Worlds. Angriffsziel Erde ist, glaube ich, der zweite Teil. Egal. Der war auf jeden Fall so effects-heavy. Also das ist so, sag mal, das Maß an Effekten in einer mitpreisig produzierten Fernsehserie, den ich gewohnt war. Und dann einfach so 10, 15 Jahre später sowas zu sehen, das hat mich einfach sehr, sehr glücklich gemacht. Also richtig groß skalierte Raumschlacht mit vielen Effektszenen und eben nicht nur Leute, die an einem Set stehen und die Oberkörper da vorne und hinten und rechts und links werfen und sagen so, okay, sie kommen von rechts, sie kommen von links, sie kommen von hinten, oh Gott, wir gehen weiter damit drauf, sondern eben auch wirklich dieses Chaos, dieses Kriegsgeschehens da im Schlachtgeschehen zum All auch zu sehen. Ja. Das fand ich toll. Und wie gesagt, alle Tropes waren da, die große Abschlussrede von Adama, die Pegasus, die dann da reinfliegt ins Bild, nachdem die Kamera da 10 Sekunden rausfährt. Toll. Also das ist irgendwie, da merke ich einfach, ich bin sehr dankbar mit, glaube ich, inhaltlich sehr wenigen, wenn das einfach gekonnt inszeniert ist und das war's. So. Mein kleines Loblied auf diese wirklich tolle Sequenz, wie ich finde. So, aber du warst so ganz woanders, nämlich bei den Figuren. Was ja
nee, aber du hast schon recht. Also ich hatte da auch, wie gesagt, meinen Spaß dran. Wo war ich? Ich war bei den Figuren. Ich wollte sagen, dass, genau, also es war ja dann im Grunde gut, dass Lee nicht auf seinen Vater gehört hat, apropos sich unterordnen einem Befehl, weil er ist ja dann quasi zurückgekommen. Also ohne Lee, muss man ja wirklich sagen, hätte das Ganze wahrscheinlich nicht geklappt. Ja,
nee, überhaupt nicht. Nee, auf keinen Fall. Die wäre verloren.
Also das war ja dann schon lustig. Also nicht lustig, aber gut. Und lustig war die Szene dann aber zwischen Lee und seinem Vater, als sein Vater meinte, habe ich dir nicht gesagt, du sollst 18 Stunden warten? Er so, ja gut, dass ich nicht auf dich gehört habe. Hahaha. So, okay, gut. was ich hier noch ganz, also interessant war hier natürlich auch nochmal Roslin, beziehungsweise Geta und Roslin. Hier übrigens bei Geta fand ich auch, als er ja diese Szene hatte mit Bolter, wo er ihm ja vorgeworfen hat, dass Bolter sozusagen alle seine Ideale verraten hat und aber sich selbst auch den Vorwurf macht, dass er quasi dadurch, dass er Bolter zugearbeitet hat, auch seine eigenen Ideale verraten hat. Ja. Das war auch so eine Szene, wo ich mir gedacht habe, okay, und jetzt sieht man hier, welche Art von Mensch halt Geta ist. Und dass er quasi für sich selber entdeckt hat, dass er eben nicht der aufrechte moralische, also der oder nicht der so aufrecht moralische Typ ist, wie er selber von sich gedacht hat und gemerkt hat, dass die Zivilcourage ihn in bestimmten Situationen einfach verlässt. Damit muss man leben können hinterher. Ja, also das fand ich auch sehr spannend. Und dann haben wir ja Roslin, die quasi zurück auf die wie sagt man,
Colonial Air Force One.
Ja, genau, Dankeschön, auf die Colonial One halt kommt und die ja dann auch quasi wieder zurück aufs Schiff fliegt und so weiter. Da fand ich noch ganz gut, also was ist da zwischen Zarek und und Roslyn los. Also ich meine, ich habe ja schon mal gesagt, es kam mir so ein bisschen amorös vor. Auf der anderen Seite, ich glaube, Sarek, glaube ich, ist einfach nur so, wir brauchen jemanden, der uns anführen kann, der kein Arsch ist, und deswegen müssen wir Roslyn retten. So.
Sarek ist so ein windiger Hund, das ist auch so ein Schmierlappen. Ich glaube, es wirkt fast immer so, also entweder man kann das, glaube ich, als tiefsitzende Antipathie verstehen oder ja. als Flirt, so oder so.
Ja, aber auch in diesem Moment zum Beispiel, aber auch, ja, auch er ist ein intrigantes, manipulatives Arschloch, aber wenn es hart auf hart kommt, steht er zu seinen Leuten, also die Menschen, sage ich jetzt mal TM, und da gehört Roslyn dann dazu, ja. Und in dem Moment, ich meine, der dreht natürlich sein Fähnchen nach dem Wind, das muss man schon sagen, aber in dem Moment, aber der hat zum Beispiel nie, so habe ich zumindest das Gefühl gehabt, der war nie versucht, sich mit den Zylonen zu verbinden, wie zum Beispiel.
Nee, genau.
Also
er meint ja auch,
für den
er
war ganz klar, genau, auf wessen Seite er steht, und in seinen Augen, so interpretiere ich das eben, ist Roslyn die beste Chance, die sie jetzt aktuell haben für eine positive Führung, auch in Zukunft. Mhm. Und deswegen unterstützt er das. Aber ich war trotzdem überrascht davon, dass er dann eben, wem drückt er die Waffe da in die Hand? Weiß ich gar nicht.
Gemma heißt der.
Ja, danke, genau. Mhm. Als er sagt, du bist doch von der Galaktika. Und er so, ich habe nichts getan. Und ich musste so lachen, weil es ist so dieses typische, weißt du, wenn Eltern einen rufen und du guckst und sagst, ich war's nicht. Was warst du nicht, ja, weißt du so? Ja. Und als er dann aber meinte, mir geht's gar nicht darum, sondern bewache sie mit deinem Leben. Und ich dachte so, okay, offensichtlich scheint sie ihm wichtiger zu sein, als man denkt. Mhm, aha. Und dann wollte ich dich noch fragen, was packt sie denn da aus, als sie in der Colonial One sitzt? Erst habe ich gedacht, das sind die Heiligen Schriften. Mhm. Aber jetzt, dann habe ich vermutet, das ist vielleicht das alte Manifest der Leute quasi, die es alle gibt, oder was ist das? Ich habe da nicht so
sowas wie das Äquivalent der Unabhängigkeitserklärung, bald sie im Battlestar Galactica-Kosmos. Okay. Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich habe mir die Frage auch gestellt, die Serie erklärt es nicht tatsächlich. Die Schriften, also tatsächlich, es sieht nicht aus wie so ein wie sowas Alttestamentarisches, wollte ich jetzt schon sagen. Also sieht nicht aus wie so alte Pergamentrollen oder so, sondern sieht ziemlich neu aus und weißes
oder
Papier.
Ist das,
also,
was sie geschrieben hat? Sie hat ja so eine Art, ich dachte erst, es ist ein Tagebuch, aber ich glaube, es ist so eine Art offizieller historischer Bericht, den sie da ja auch schreibt. Ja. Es ist das vielleicht, was sie da ausgepackt hat. So nach dem Motto, sie muss die historischen Aufzeichnungen über die Zeit bewahren, irgendwie so.
Auch jetzt muss ich mir ein bisschen auf die Zunge beißen. Sagen wir mal so, ich glaube, die Botschaft sollte eher sein, sie hat wieder ihren Platz auf dem Chefsessel eingenommen und ist bereit, das Amt wieder auszuführen, was sie zuletzt aufgeben musste. Das ist ja auch nicht ganz
so einfach
zufällig.
Ist das.
Ja, ob es so einfach wird, das werden wir sehen, aber es ist schon tatsächlich auch amüsant, möchte ich mal zumindest sagen, wie mit welcher Selbstverständlichkeit sie sich wieder auf den Sessel hier von Bolter setzt und sagt, so, da sind wir wieder. Und,
ich dachte auch so, als wäre nie was zwischendrin gewesen. Ja, so lala. Und dann hat sie ja ihre Assistentin auch, die ja eigentlich ein bisschen so auch quasi hinter der Hand zuständig war, sich um Hera und die Ziehmutter zu kümmern. Und die hat sie ja dann verloren. Und in dem Zwiegespräch dann mit Roslyn sagt sie ihr das ja auch, dass eben quasi, also die Mutter definitiv tot ist. Und so wie ich das verstanden habe, vermuten die ja jetzt auch, dass das Kind tot ist.
Ja.
Zumindest ist es zumindest verloren so. Und da sagt sie ja auch, dass sie sich dafür entschuldigt, dass sie enttäuscht hat. Und ich dachte, what?
Ja.
Das war so was?
Ich finde übrigens hier, Tori Foster heißt ja die Figur, ihre Assistentin, gespielt von Rekha Sharma, die war auch hier Alan Landry in Star Trek Disco, Discovery. Hat ja auch mitgewirkt. Erstmal überhaupt gut, dass wir eine Person of Color mal haben in diesem relativ weißen Cast.
Stimmt,
und
ja.
Ich finde auch gerade zu Beginn macht sie als Action-Heldin im weitesten Sinne eine echt gute Figur. Also sie ist ja dann, geht dann in Deckung zu Beginn und hat irgendwie da zwei Knarren im Anschlag. Ich dachte schon, der Look steht ihr ganz gut. Also ich habe da sehr, sehr viele völlig geschlechtsunabhängig Schauspieler und Schauspielerinnen gesehen, die eine wesentlich unglaubwürdigere Figur machen, wenn man sie in so eine Situation wirft, und dachte, oh, ich glaube, die hätte die vielleicht ein bisschen karriereseitig mehr Glück gehabt, hätte die eine gute Actionheldin abgegeben in anderen Filmen.
Absolut. Also ich habe tatsächlich auch starke Ripley-Vibes gehabt. Ja. So als Blaupause für so eine klassische Actionheldin. Die war auch so gekleidet und dann diese offenen Haare und so. Ich dachte okay, gibt der noch eine Waffe und ich bin dabei. Ja, also die war, stimmt, ich fand, die war auch optisch einfach, also inhaltlich ja sowieso, aber optisch fand ich, war die auch so, oh, okay, die gibt mir starke quasi Hero-Vibes. Ja, cool. Naja, gut, also das mit dem Baby und dann ja aber auch einfach die Erklärung von Roslyn, so ist das Leben. Hätte man noch mehr platte Phrasen brechen können am Ende, aber ist okay.
Es ist nicht die beste aller Szenen. Moore kommentiert auch, dass es eigentlich Teil der darauffolgenden Episode war, aber dass sie eben in dem Prozess, in dem sie das hier zu einem Zweiteiler umgestrickt haben, eben auch bestimmte Elemente aus Episode 5 genommen haben und dann diese quasi vorgezogen haben. Und dieser ganze Austausch zu Baby Hera mit Tori, der ist eben aus der kommenden Folge. Es ist, also das ist so mein einziger sehr milder Kritikpunkt, neben dem, dass hier Captain Zufall einfach eine maßgebliche Rolle spielt in dieser Folge. So Leute stoßen aufeinander oder treffen sich wieder, die sich nicht treffen sollten. Ich meine, klar, Caprica City ist jetzt im Grunde nur eine Zeltsiedlung, aber da wohnen immer noch 30.000, 40.000 Menschlein, also nicht ganz so weniger. Und dass hier sich Figuren wieder und wieder zufällig über den Weg laufen oder da hier, dass hier Balta und Caprica Six und Hera zufällig genau dort vorbeigehen, wo dann Maya und Baby Hera, das noch überlebende Baby, dann ihren Armen liegt und das ist alles so ein bisschen, auch Gemma hier, der kurz zuvor noch Kelly freigelassen hat, bevor sie exekutiert werden sollte, also genau derselbe NCP-Cop, New Caprica Police Cop, der dann zufällig da wieder Tom Zarek über den Weg läuft.
Der hatte auch Grund zu sagen, ich war es nicht.
Ich dachte schon, also wenn ich der wäre, ich hätte das weitergesucht, ganz ehrlich, ich würde da nicht noch rumlaufen. Ich wäre der Erste auf irgendeinem dieser zivilen Schiffe und würde sagen, oh mein, bloß weg hier, hoffentlich merkt keiner, was für einen Scheiß ich gemacht habe.
Ja, vor allen Dingen, aber ganz ehrlich, also ich frage mich dann auch, also tatsächlich finde ich sehr, sehr spannend jetzt zu sehen. Ich weiß gar nicht, vielleicht wird das auch einfach ignoriert, weil wir wissen ja, dass große Traumata und irgendwie solche Dinge ja auch dann oft einfach in der nächsten Folge wie ausgeradiert sind. Aber ich frage mich halt auch, also sagen wir mal, die Grundstimmung dann jetzt auf der Galactica ist ja wahrscheinlich doch nicht die beste, weil du hast ja einfach auch diese, also du hast, klar, du hast die Widerstandstruppe, du hast Leute, die haben gar nichts gemacht, aber du hast dann auch einfach diese ganze Truppe von dieser Hilfspolizei. Und also die würde ich, entschuldige, wenn ich das so sage, die würde ich mir im Arsch nicht mal angucken. Hm. Ja, also das wird, also da sehe ich noch dolle Spannungen auf uns zukommen.
Jetzt ist das also ja schwierig. Eine Geheimpolizei, die wissen,
ich weiß, wenn aber ganz ehrlich, man hat doch trotzdem seine Vermutungen. Also zumindest, ja, also es ist alles nicht die einfachste Geschichte. Aber deswegen meinte ich auch, der Typ, der da jetzt die Waffe in die Hand gedrückt bekommen hat, also ich sag mal, der hat ja vermeintlich Anonymität auf seiner Seite. Also ja. Naja, gut.
Ich glaube, sowas bleibt nicht ungesühnt in diesem Serienkosmos, ja, na gut.
Ja, kleine Sünden, recht der liebe Gott sofort und große erst recht, so nach dem Motto, ja. Okay.
Das ist für mich tatsächlich so Top 10 Episodenmaterial am Battlestar Galactica. Ich möchte auch gar nicht zu viel meckern, aber jetzt auch vielleicht mit ein bisschen kritischem Blick drauf, wollte ich dir eine Frage stellen. Ich habe schon das Gefühl, dass hier in jedweder Hinsicht fast so der Status quo wiederhergestellt wurde von vor 10 Folgen. Die Pegasus gibt sich, oder die gab es ja schon länger, sagen wir mal von vor 20, 30 Folgen. Die Pegasus ist zerstört, die Zylonen sind die absoluten Todfeinde, New Caprica ist verlassen, es geht weiter zur Erde, sogar damals Schnauzer muss am Ende dran glauben, also der ist auch weg. Also
ja, man hat festgestellt, dass der Plan, sich vielleicht auch einen festen Planeten zu suchen zwischendrin, der nicht die Erde ist, also nicht funktioniert, das heißt, wir bleiben jetzt auf unseren Schiffen, genau.
Ich finde das dramaturgisch schlüssig. Für mich ist das tatsächlich eine befriedigende Storyentwicklung, das liegt aber auch, muss ich sagen, zum Teil daran, dass ich dieses Setting auf New Caprica nie so reizvoll finde, wie die Reise zur Erde, ob sie existieren mag oder auch nicht. Dennoch könnte man hier auch, glaube ich, kritisch drauf blicken und sagen, ja, okay, ja, dann war das jetzt also mal so ein Episödchen und jetzt klar, hier wurde mal ein Auge verloren und da mal jemand umgebracht, aber im Großen und Ganzen sind wir doch wieder da, wo wir vor ein, zwei Staffeln waren. Hast du das so wahrgenommen? Ja, oder?
Ich habe das vor allen Dingen am Ende wahrgenommen als ich denke, es wurde einem sehr, sehr klar gemacht, als er damals seinen Schnauzer verloren hat und ich dachte, Gott sei Dank. Also ich finde, es gibt ganz wenige Männer, die in Schnauzer steht und der Dama gehörte nicht dazu.
Edward James Olmes hat mehrere Staffeln Miami Vice mit Schnauzer gespielt.
Sorry. Ja. Ich sag ja, es gibt wenige Leute, denen das steht. Ja, okay. Ich würde sagen, hier heißt der von Miami Vice.
Miami Vice nicht, du meinst Tom Selleck in Magnum.
Der Tom Selleck gehört dazu, würde ich sagen. Nicht Miami Vice.
Magnum.
Magnum P.I. gehört dazu, würde ich sagen. Der kann das durchaus tragen. Mein Patenonkel konnte das auch tragen.
Ach so, ich dachte, du sagst, mein Patenonkel hieß auch Thomas Magnum.
Nein,
oder so.
Der hat aber auch einen Schnauzer. aber ich finde, es gibt nicht so viele Männer, denen das steht. Und Adama, wie gesagt, fand ich, sieht auch. Also ich finde nicht, ich habe mich gefragt, ob ich ihn besser aussehen finde ohne Schnauzer, weil ich ihn so gewohnt bin. Jetzt seit 2,5, 3 Staffeln quasi fast. Oder ob sie wirklich nicht steht. Und ich bin der Meinung, sie steht wirklich nicht.
Okay.
Nichtsdestotrotz, da war es doch sehr deutlich. Also, dass man da quasi wieder zurückgeht und zu so einem Status Quo oder so einem Ausgangszeit. Aber trotzdem, also es wird nicht, ich denke, so geschickt sind die Writer dann für die Zukunft, dass die da, dass es doch Konsequenzen geben wird. Also natürlich, also man kann nicht einfach wieder zurück, wie es mal war. Genau. Ich glaube, das werden viele versuchen wollen, aber man merkt dann, glaube ich, am Ende, dass es eben nicht geht. Und jetzt muss man ja auch sagen, also die Writer im Writers Room, ich hätte mir tatsächlich, also ich will ja, eigentlich will ich keine Figuren verlieren, aber wenn man Figuren verliert, dann macht es natürlich, hat es auch einen Impact. Mhm. Ich meine, jetzt haben wir Ellen verloren, das hatte jetzt keinen so riesigen Impact, weil sie war jetzt keine Figur, die A, so, die zum festen Cast gehörte, plus sie war auch grundsätzlich, sag ich mal, unsympathisch. Aber ich hätte gedacht, dass wir hier vielleicht noch mehr wichtige Figuren verlieren. Also vielleicht so eine Roslyn oder eine Kara oder so, aber das haben wir nicht.
Be careful what you wish for. Ja,
okay. Aber ich wollte gerade sagen, aber wenn man so eine Figur verliert, also, und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die Writer vom Battlestar Galactica sich auch trauen, sowas durchzuziehen dann, wenn es denn der Story gut tut, sage ich jetzt mal. Und ich hätte gedacht, wir verlieren mehr. Also jetzt in dieser kleinen Episode. Ja, man kann sich natürlich fragen, warum war diese Episode überhaupt da? Aber vielleicht einfach, um uns zu zeigen, okay Leute, die ständigen Diskussionen, also es gab ja dann vielleicht auch mehrere Gruppen bei Battlestar Galactica, die eine, die gesagt hat, wir bleiben auf den Schiffen und wollen weiter quasi die Story erzählt bekommen, wie sie auf den Schiffen unterwegs sind.
Ja.
Und die andere Gruppe, die gesagt hat, ich möchte sie gerne sehen, wie sie halt einfach setteln und ansiedeln sich und irgendwie versuchen, ein neues Leben zu bauen. Und jetzt haben wir festgestellt, okay, also diese Variante mit neuer Siedlung und so, die funktioniert nicht.
Mhm.
Also können wir uns jetzt wieder mit ganzen Gewicht der anderen Storyline widmen. Und dann ist jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Also vielleicht ist es das, ja.
Mein Senf dazu ist, dass mir diese Entwicklung, die jetzt hier die Serie nimmt, an diesem Punkt sehr gut zu Pass kommt. Ich habe die viel lieber im Weltall. Ich habe auch viel lieber nur eine Battlestar. Ich mag, dass sie wieder tatsächlich auch räumlich näher beieinander sind, wenn man eben so einen Cast auch verteilt über hier Gefängnis, dort irgendwie Zeltstadt, hier im Weltall, dann noch dazu auf dieses und jenes Schiff. Schwierig irgendwann. Ich finde, das ist ein ganz gutes Mittelding zwischen dem, was eben Trek gemacht hat, früher mit der, also bis Deep Space Nine kam, sehr, sehr stark episodisch geprägten Erzählstruktur, so von wegen Dinge, schlimme Dinge, traumatisierende Dinge passieren vielleicht auch, aber wir reden in der nächsten Folge nicht mehr darüber. und der Status Quo ist wiederhergestellt. Das haben ja auch die Simpsons immer damals sehr, sehr schön kommentiert, so von wegen, weißt du, Homer, egal was passiert, wir werden nächste Woche alles vergessen haben. dem hier, was hier ist, nämlich so von wegen, wir haben im Grunde wieder ein ähnliches Szenario, ein Setting, das uns bereits vertraut ist, aber alle Figuren sind mehr oder weniger durch die Hölle gegangen in der Zwischenzeit und treffen sich jetzt unter anderen Vorzeichen.
Figuren, richtig, für die Figuren ist es nämlich, also die haben schon in diesen, ich sag mal, in dieser kurzen Zeit, ich meine, wir haben die letzte Folge von Staffel 2 oder Doppelfolge, plus dann jetzt die ersten 4 von 3.
Ja.
Und jetzt sind wir wieder zurück zum Status Quo. Und in der Zeit haben aber die Figuren einfach eine wahnsinnige Entwicklung hingelegt. Also da ist schon ganz, ganz viel passiert, was die Charaktere
angeht. Bei dir auf der Straße schreit Baby Hera.
Ja, genau. Wir spielen ein paar Kinder vor dem offenen Fenster.
Ach so, okay.
Ja, also insgesamt, ich fand das Ende aber auch irgendwie, also das Ende hat auch was Befriedigendes, als sie dann da alle irgendwie wieder zusammengekommen sind.
Ja.
Ich meine, ich fand das, Adam, naja, okay.
Ach, das ist okay. Ich finde, im Kontext dieser Serie ist es okay.
Sehr amerikanisch, sag ich mal.
Es ist sehr amerikanisch, wie gesagt, auch dieses ganze militärische Gehabe und hier Martial Law, Kriegsrecht, du wirst hingerichtet, wenn du dich spurst.
Aber es war grundsätzlich, wie gesagt, fand ich es gut und fand es ja dann auch gut, als quasi nochmal so die einzelnen Schlaglichter auf die einzelnen Figuren gelegt worden sind, die aus dieser Situation eben nicht total glücklich und happy rausgehen, sondern eine Kara, ein Gator, ein Soul und so, also da denkt man auch schon dran, weil das natürlich auch Figuren sind, die wir aus dem Cast, aus dem festen Cast kennen, beziehungsweise Geta ist jetzt, ich sag mal, nicht so wichtig, aber er war zumindest immer anwesend, also hat immer sehr viel Bildzeit bekommen sozusagen, auch wenn er nicht immer gesprochen hat.
Ja.
Ja, also da bin ich, das fand ich gut. Und ansonsten, deswegen, also irgendwie fand ich diese ganze Folge war einfach sehr zufriedenstellend, weil einfach mit den Figuren so viel passiert ist. Dann hattest du diese geile Raumschlacht und ja, also schon alles sehr cool. Ich wollte nochmal fragen, ich habe gerade nochmal so ein bisschen über unsere Notizen geskippt, beziehungsweise deine. Und du hattest irgendwo geschrieben, warte, da wollte ich dich nochmal fragen, dass im Abspann irgendwie Ellen Tai dann Ellen genannt wurde? Wie war's? Erklär mir das nochmal.
Ach so, nein. Die Schauspielerin Kate Vernon wird in den Opening Credits genannt, nachdem ihre Figur schon verstorben ist. Und das war, fand ich, hatte...
Ach so, okay.
Das hatte eine gewisse bittere Ironie, sage ich mal so, dass sie quasi vor der Pre-Title-Sequence schon das Zeitliche segnet und dann kommen eben die Opening-Titles, also nach den Opening-Titles eben so der Cast and Crew dieser Folge und da wird ihr Name genannt, aber ist sie schon gar nicht mehr unter den Leben.
Aber sie taucht noch auf. Ja. Okay.
Egal, das ist nur so eine persönliche Marotte. Ist von mir, ist mir aufgefallen. Aber
auch irgendwie krass, dass jetzt so eine Folge, also die doch so gewichtig ist, dass die vierte Folge in der dritten Staffel ist. Also, dass das nicht irgendwie mehr an den Anfang gestellt wurde oder so. Es ist jetzt nicht direkt in der Mitte der Staffel, aber es ist doch recht irgendwie, ja.
Ja, ich überlege gerade, ob ich da zu viel verrate. Aber ich meine, es wird ja, glaube ich, aus der bisherigen Erzählstruktur der Serie schon klar. Und du passt auf sowas natürlich auch auf, ist, dass die schon sich immer so in, dass sie diese Story-Arcs immer so für 4, 5, 6, 7 Episoden haben. Also, die ganze Pegasus-Sache war ja auch ungefähr der gleiche Zeitraum. Und der, sage ich mal, war ja auch nicht sauber nach Staffeln getrennt. Die Sache ist
man
eben,
hätte halt, ich hätte sowas erwartet, Exodus 1 und 2 vielleicht als Folge 1 und 2 der dritten Staffel oder als Endfolge der zweiten Staffel oder so. Also das ist ja doch so ein perfekter Startpunkt auch für eine neue Staffel irgendwie.
Es ist,
aber dazu musstest du natürlich vorher erstmal erzählen, was auf New Caprica passiert ist.
Ja. Es ist, also ich meine, ein Vorteil, den die damalige, sag ich mal, Ausstrahlung dieser Folgen, die ja einfach zeitlich sehr viel näher beieinander lagen, bot, ist, glaube ich, dass man komplexere Handlungen auch oder direkt aufeinander aufbauende Episoden auch getrennt, vielleicht auch manchmal durch einen Mid-Season-Break oder einen Season-Break erzählen konnte. Ich glaube, heute ist das schwieriger, da bin ich manchmal richtig angepisst, wenn es dann heißt, okay, alle Fäden hängen da lose und offen und nichts ist geklärt und wir sehen uns wieder in 2,5 Jahren zur nächsten Staffel oder so. Das finde ich schon ganz cool gelöst, dass man so auch ich meine, dieser Time-Jump, den zu machen, quasi 30 Minuten vor Staffelende, eben in der Gewissheit, wir kommen eben wieder in 4 Monaten oder so.
Ja.
Das ist eben cool. Das kannst du eben auch nur machen, wenn du sagst, okay, wir sehen uns in 3, 4 Monaten wieder. Wenn du das gemacht hättest und gesagt hättest, okay, wir sehen uns wieder in 3 Jahren, wie jetzt, weiß ich nicht, bei Severance oder The Last of Us oder House of the Dragon und all diese HBO-Serien, die ewig und 3 Tage in der Produktion brauchen, das wäre böse gewesen. Aber so ist das schon ganz cool, finde ich. Und das ist jetzt quasi so ein Story-Arc, der hat begonnen quasi mit genau Lay Down Your Burdens, den letzten beiden Folgen der zweiten Staffel und ist hiermit quasi abgeschlossen. Ich glaube, da verrate ich nicht so viel mit, weil jetzt sind die alle wieder im All und jetzt, wird neu ausverhandelt.
Also, wie gesagt, ich glaube, also ich gehe auf jeden Fall positiv aus dieser Episode raus, du ja, denke ich auch.
Ja.
Und dann gucken wir mal, was uns jetzt noch erwartet. Ich habe vorhin übrigens auch extra noch gegoogelt, wie viele Episoden wir jetzt noch haben in der Staffel 3, beziehungsweise wie viele Episoden wir dann noch in 4 bekommen, weil Staffel 3 sind 20 Episoden, Staffel 4 sind 22 Episoden. Und da kommt echt noch eine ganze Menge, weil ich mich halt einfach gefragt habe, was sie jetzt noch erzählen wollen. Aber super.
Ich kann nicht garantieren, dass dir alles gefallen wird, aber es geht auf jeden Fall noch interessante Wege hier und da.
Ich frage mich auch, ob, also ich meine, das kannst du nicht beantworten, das ist mir schon klar, aber ich frage mich auch, ob Soul ab jetzt dann eine Augenklappe trägt, also so eine schwarze Piratenaugenklappe.
Ich wäre das ein Spoiler, wenn ich das jetzt verrate? Psst, willst du es wissen?
Das darfst du verraten.
Ja, tut er.
Ja.
Gut. Also es bleibt nicht
besonders
hier bei diesem.
Cool.
Es bleibt nicht bei dieser irgendwie hier Kompresse mit dem Tesafilm.
Ja,
also
gut.
Da gibt es schon Upgrade, sag ich mal.
Schon ein bisschen badassig, dann muss man schon sagen.
Ja. Ist die schwarz, glaube ich, die Augenklappe, aber es ist eine Augenklappe, genau. Nächstes Mal dann Collaborators. Ich glaube, total im Widerspruch zum Originaltitel, in Deutschland Verräter getauft. Also das genaue Gegenteil von einem Collaborator. Interessant. Mal gucken, welcher Titel da eher zutrifft. Und bis dahin würde ich sagen...
Ja, aber kommt drauf an, mit wem sie kollaborieren vielleicht. Wenn sie mit den Zylonen kollaborieren, sind sie ja Verräter.
Ja.
Mal gucken.
Für mich auch was Besonderes, weil ich muss sagen, Collaborators ist eine Folge, an die ich keine oder kaum eine wache Erinnerung habe. Aha. Ich habe keine Ahnung mehr, was da passiert. Ich hatte jetzt wirklich relativ gute, belastbare Erinnerungen, auch nach all den Jahren, an diesen String von Episoden, beginnt mit Lay Down Your Burdens bis zu Exodus Teil 2, weil ich die eben auch gerne immer mal wieder raushole. Aber jetzt Collaborators? Ich überlege gerade. Nee. Wird spannend.
Ja.
Bis dahin, hört gerne Hot Pink, hört gerne bei Lady, wartet auf Trackgasm, drückt die Daumen, dass es wiederkommt bald und hört meine Formate, würde ich sagen. Bahnhofskino, Spielfilme, unterstützt uns auch gerne bei patreon.com/Bahnhofskino, damit wir weiterhin unabhängig senden, produzieren und können und kommerzfrei bleiben. Genau. Das war's, oder?
Wunderbar. Ja.
galaktikapodcast@gmail.com für Wünsche, Fragen, Kritik und gerne auch Korrekturen, falls ihr irgendwas mal komplett verstanden habt und ihr uns sagen wollt, nee Leute, so geht's gar nicht.
Genau. Bis dann.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.